Da traf ihn ein Langschwert in den Bauch, und er fiel rückwärts auf den Angreifer hinter sich. John griff in seinen Köcher, der jedoch schon wieder leer war. Satin zog seine Armbrust von neuem auf. John wollte sich neue Pfeile holen, doch er war kaum 3 Schritte weit gekommen, als die Falltür vor ihm aufgestoßen wurde. »Hölle und Verdammnis! Ich habe nicht einmal gehört, wie sie die Tür aufgebrochen haben.« Ihm blieb keine Zeit, um nachzudenken oder um Hilfe zu rufen. Er ließ den Bogen fallen, griff über die Schulter, riss Longclaw aus der Scheide und ließ die Klinge auf den ersten Kopf niedersausen, der sich zeigte. Bronze war valyrischem Stahl nicht gewachsen. Der Hieb schnitt durch den Helm des Tens, drang tief in den Schädel ein, und der Mann stürzte dorthin zurück, wo er hergekommen war. Unter ihm waren noch mehr Tens, wie John an den lauten Rufen erkannte. Er wich zurück und rief Satin. Den nächsten Mann, der sich herauswagte, traf einen Bolzen in die Wange. Auch er verschwand. »Das Öl«, sagte John. Satin nickte. Gemeinsam packten sie die dicken gesteppten Polster, die neben dem Feuer lagen, hoben den schweren Kessel mit dem siedenden Öl an und kippten ihn durch das Loch auf die Tents hinunter. Die Schreie waren so grauenhaft, wie sie beide es noch nie gehört hatten, und Satin schien übel zu werden. John stieß die Falltür mit dem Fuß zu, stellte den schweren Kessel darauf und schüttelte den Jungen mit dem hübschen Gesicht heftig. »Kotzen kannst du später«, rief er. »Komm mit!« Sie hatten die Brustwehr nur wenige Augenblicke verlassen, dennoch hatte sich die Lage unten vollständig verändert. Ein 1000 schwarze Brüder und ein paar Männer aus Molestown standen noch auf den Kisten und Fässern, doch die Wildlinge schwärmten an mehreren Stellen über die Sichel und drängten die Verteidiger zurück. John sah, wie einer von ihnen Rast den Speer so heftig in den Bauch rammte, dass dieser von den Beinen gehoben wurde. Der junge Henley war tot, der alte Henley lag von Feinden umzingelt im Sterben. Sorglos drehte sich im Kreis und schwang die Klinge, lachte dabei wie eine Möwe, und sein Mantel flatterte hinter ihm, wenn er von einem Fass zum anderen sprang. Eine Bronzeaxt traf ihn unter dem Knie, und das Lachen verwandelte sich in einen schrillen Schrei. »Sie werden überwältigt«, sagte Satin. »Nein«, entgegnete John, »Sie sind längst überwältigt.« Dann ging alles sehr schnell. Erst ergriff einer der Männer aus Molestown die Flucht, dann der nächste, und plötzlich ließen die Dorfbewohner die Waffen fallen und flohen von der Barrikade. Die Brüder waren zu wenige, um die Wildlinge allein aufzuhalten. John beobachtete, wie sie versuchten, eine Linie zu bilden und einen geordneten Rückzug anzutreten, doch die Tents fluteten mit Speer und Axt über sie hinweg, und nun stürzten die Schwarzen ebenfalls Hals über Kopf davon. Der dornische Dilly rutschte aus und landete auf dem Gesicht, und ein Wildling stieß ihm einen Speer zwischen die Schulterblätter. Kex, der langsam und kurzatmig war, hatte beinahe die Treppe erreicht, als ein Ten den Saum seines Mantels erwischte und ihn herumriss. Doch ein Armbrustbolzen streckte den Angreifer nieder, ehe er mit der Axt zuschlagen konnte. »Hab ihn!« frohlockte Satin, während Kex zur Treppe taumelte und auf allen Vieren die Stufen hinaufkroch. »Das Tor ist verloren.« Donald Neu hatte es verrammelt und mit Ketten verschlossen, doch nun war es ungeschützt, die eisernen Stangen glänzten rot im Feuerschein, der kalte schwarze Tunnel dehnte sich dahinter. Niemand war zurückgeblieben, um es zu verteidigen, denn Sicherheit gab es nur oben auf der Mauer, 700 Fuß über dem Erdboden. »Zu welchen Göttern betest du?« fragte John Satin. »Zu den 7«, antwortete der Junge aus Oldtown. »Dann bete«, sagte John, »bete zu deinen neuen Göttern und ich bete zu meinen alten.« Jetzt hieß es alles oder nichts. Über die Ereignisse an der Falltür hatte John vergessen, seinen Köcher zu füllen. Er hinkte über das Dach, holte es nach und hob auch seinen Bogen auf. Der Kessel hatte sich nicht bewegt. Offensichtlich hatten die Wildlinge unter ihnen vorläufig aufgegeben. »Der Tanz ist weitergezogen und wir schauen von der Galerie aus zu«, dachte er, während er zu den Zinnen humpelte. Satin schoss auf die Wildlinge auf der Treppe, dann duckte er sich hinter eine Zinne und spannte seine Armbrust. »Hübsch ist er vielleicht, aber er ist auch flink.« Der eigentliche Kampf spielte sich nun auf der Treppe ab. Neu hatte Männer mit Lanzen auf den untersten beiden Absätzen postiert. Mit ihrer überstürzten Flucht hatten die Dorfbewohner sie allerdings ebenfalls in Panik versetzt. und so waren sie zum dritten Absatz emporgerannt. Die Tents machten jeden nieder, der zurückfiel. Die Bogen- und Armbrustschützen auf den oberen Absätzen versuchten, über die Köpfe der eigenen Leute hinweg auf den Gegner zu schießen. John legte einen Pfeil auf, spannte, ließ ihn fliegen und beobachtete zufrieden, wie einer der Wildlinge die Treppe hinunterrollte. Die Hitze des Feuers ließ die Mauer weinen, die tanzenden Flammen spiegelten sich im Glanz des Eises. Die Treppe bebte unter den Füßen der Männer, die um ihr Leben liefen. Abermals legte John einen Pfeil auf und schoss, doch er und Sautin standen gut 60 oder 70 Tents gegenüber, die die Stufen hinaufstürmten und im Siegestaumel jeden töteten, der ihnen in den Weg kam. Auf dem vierten Absatz standen 3 Brüder in schwarzen Mänteln, Schulter an Schulter mit Langschwertern in der Hand, und erneut entbrannte ein kurzes Gefecht. Doch die Verteidiger waren nur zu dritt. Rasch brandete die Wildlingsflut über sie hinweg, und ihr Blut tropfte von den Stufen. In der Schlacht ist ein Mann niemals verwundbarer, als wenn er flieht, hatte Lord Eddard John einst erklärt. Für einen Soldaten ist ein fliehender Mann das gleiche wie ein verwundetes Tier. Die Blutgier wird dadurch nur noch mehr angestachelt. Die Bogenschützen auf dem fünften Absatz flohen, ehe das Gefecht sie erreichte. Es war eine heillose Flucht, eine rote Flucht. »Hol die Fackeln«, sagte John zu Sautin. 4 davon lagen neben dem Feuer, die Spitzen waren mit ölgetränkten Lumpen umwickelt. Außerdem hatten sie ein Dutzend Brandpfeile. Der Junge aus Old Town hielt eine Fackel ins Feuer, bis sie hell brannte, klemmte sich die übrigen unter den Arm und brachte sie zu John. Wieder merkte man ihm die Angst an, und dazu hatte er auch allen Grund. John hatte ebenfalls Angst. In diesem Augenblick entdeckte er Stür. Der Magna kletterte